Ich glaube an den Auferstandenen. Das ist das zentrale Bekenntnis heute in diesem Gottesdienst. Und diese Überzeugung hatte auch der Apostel Paulus. Und in seinem Brief an die Korinther erklärt er, wie er zu dieser Überzeugung gekommen ist und warum ihm das so wichtig ist. 1. Korinther 15, die Verse 1 bis 11. Dort schreibt er: Liebe Brüder und Schwestern, ich möchte euch an die rettende Botschaft erinnern, die ich euch verkündet habe. Ihr habt sie angenommen und darauf euer Leben gegründet. Durch diese Botschaft werdet ihr gerettet, vorausgesetzt, ihr bewahrt sie genauso, wie ich sie euch überliefert habe. Sonst glaubt ihr vergeblich und erreicht das Ziel nicht. Zuerst habe ich euch weitergegeben, was ich selbst empfangen habe. Christus ist für unsere Sünden gestorben, das ist das Wichtigste. Und so steht es schon in der Heiligen Schrift. Er wurde begraben und am dritten Tag vom Tod auferweckt, wie es in der Heiligen Schrift vorausgesagt ist. Er hat sie zuerst Kephas, der später dann Petrus hieß, gezeigt und später allen aus dem engsten Kreis der Jünger. Dann haben ihn mehr als 500 Brüder und Schwestern zur gleichen Zeit gesehen, von denen die meisten heute noch, also zur Zeit des Paulus, leben. Einige sind inzwischen gestorben. Später ist er Jakobus und schließlich allen Aposteln erschienen. Zuletzt von allen ist er auch von mir als einer unzeitigen Geburt oder Fehlgeburt gesehen worden. Ich bin der Unbedeutendste unter den Aposteln und eigentlich nicht wert, Apostel genannt zu werden, denn ich habe die Gemeinde Gottes verfolgt. Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade hat er mir nicht vergeblich geschenkt. Ich habe viel mehr gearbeitet als alle anderen Apostel. Aber was ich erreicht habe, war nicht meine eigene Leistung, sondern Gott selbst hat das alles in seiner Gnade bewirkt. Doch ganz gleich, ob die anderen Apostel oder ich, wir alle haben diese eine rettende Botschaft verkündet und durch sie habt ihr zum Glauben gefunden. Amen. Ich glaube an den Auferstandenen. Dieses Bekenntnis steht im Mittelpunkt des christlichen Glaubens. Viele von uns kennen auch das apostolische Glaubensbekenntnis, sogar auswendig. Und dort heißt es ja auch ganz im Zentrum, richtig in der Mitte: Ich glaube an Jesus Christus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten. Tod und Auferstehung Jesu Christi sind die wichtigsten Ereignisse der Weltgeschichte. Davon sind wir überzeugt. Der Tod hat nicht das letzte Wort. Jesus Christus ist Sieger über alle Mächte des Todes und der Finsternis. Und deshalb wird weltweit in allen christlichen Gemeinden am ersten Tag der Woche, nämlich am Tag der Auferstehung Jesu Christi, Gottesdienst gefeiert. So ziehen sich mit der aufgehenden Sonne die Gottesdienste rund um diesen Erdball herum und der Lobpreis des Auferstandenen. Jeder Sonntag ist eine Auferstehungsfeier, ein Osterfest, weil Jesus an diesem Tag auferstanden ist. Und deshalb wird im Neuen Testament dieser Tag auch der Tag des Herrn genannt. Es ist sein Tag, der Tag seines Sieges, der Tag seiner Herrschaft, der Tag der Aufrichtung des Reiches Gottes. Licht bricht durch in die Finsternis und muss zurückweichen, die Finsternis. Es ist der erste Tag einer neuen Schöpfung. Manche haben auch schon in der Kirchengeschichte gesagt, dass der Sonntag der achte Schöpftag ist, der achte Schöpfungstag, nämlich ein Tag einer neuen Schöpfung. Paulus ist ursprünglich ein fanatischer Gegner der Christen und des Glaubens an den Auferstandenen. Bis Jesus ihm plötzlich erscheint und sein ganzes Weltbild auf den Kopf stellt. Es ist ja geradezu sprichwörtlich, dass Saulus zum Paulus wird. Statt das Feuer dieses neuen Glaubens überall mit dem Feuerlöscher zu bekämpfen, was er wirklich getan hat, wird er nun selbst zum größten Brandstifter und kann seine Begeisterung für Jesus, mit seiner Begeisterung für Jesus überall Menschen für den Glauben an den Auferstandenen gewinnen und in Brand setzen. Und dennoch begegnet ihm immer wieder auch Skepsis. Jesus als vorbildlicher Mensch, von dem wir viel lernen können, das wäre noch akzeptabel. Aber Jesus als Auferstandener und damit nicht nur wahrer Mensch, sondern auch wahrer Gott, das ruft Widerspruch hervor. Damals zur Zeit des Paulus, auch heute. Solche Fragen gab es in Korinth und deshalb hat er auch ausführlich darüber geschrieben. Ihr findet noch mehr im Rest des Kapitels 15. Ja, und solche Fragen sind in Ordnung. Fragen und Zweifelnde sind herzlich willkommen in der Gemeinde Jesu und im Jüngerkreis. Und wenn du heute Fragen hast an den Glauben, dann bist du hier genau richtig. Und auch ich selbst habe immer wieder auch Fragen, bis ich am Ende, Gott sei Dank, immer wieder auch zu dem Punkt komme, dass ich Jesus sehe und sage, ich habe zwar nicht auf alle Fragen Antworten, aber ich sehe dich und ich weiß, du bist die Lösung und du wirst mir helfen und du wirst mir auch das Licht geben. Ich möchte mit euch jetzt nochmal dem Gedankengang des Paulus folgen. Warum glaubt er an den Auferstandenen? Und ich habe drei Punkte identifiziert. Und der erste, Paulus sagt sinngemäß, ich glaube an den Auferstandenen, weil ich den Augenzeugen vertraue. Also denen, die das tatsächlich mit eigenen Augen erlebt haben. Und er schreibt dann eben auch hier, er hat sich, also Jesus hat sich zuerst Kephas gezeigt. Kephas ist der aramäische Name von Petrus. Und später allen aus dem engsten Kreis der Jünger, dann haben ihn mehr als 500 Brüder und Schwestern zur gleichen Zeit gesehen, von denen die meisten heute noch leben. Einige sind inzwischen gestorben. Später ist der Jakobus und schließlich allen Aposteln erschienen. Was sind das für Augenzeugen? Es sind Menschen, die miterleben mussten, wie Jesus hingerichtet wurde. Und die nun selber befürchten müssen, selber die Nächsten zu sein. Das war erstmal die Situation. Und sie brauchen gehörigen Mut, um nun von ihren Erfahrungen, dass sie Jesus gesehen haben, als Auferstandenen öffentlich zu berichten. Und vor allen Dingen, denke ich, müssen sie wirklich überzeugt sein, um das anderen Menschen so zu erzählen. Gerade weil sie auch erlebt haben, wie schrecklich Jesus gestorben ist und welches Risiko es jetzt auch bedeutet, für ihn einzutreten. Jakobus, von dem hier die Rede ist, damit ist wohl ein Bruder oder der Bruder Jesu gemeint. Stellt euch mal vor, ich denke, es braucht eine starke Überzeugung, bis jemand sagen kann, mein Bruder ist der Sohn Gottes. Er hat den Tod überwunden und ist auferstanden. Also Geschwister können sich da mal so reindenken. Das ist nicht einfach. Und Gleiches gilt natürlich auch für die Mutter Jesu. Sie wird hier nicht erwähnt, genauso wenig wie die Auferstehungszeuginnen. Vielleicht ist das besonders den Frauen auch schon aufgefallen, dass hier gar keine Frauen erwähnt werden. Das liegt wohl daran, dass bei den Empfängern dieses Paulusbriefes nur die Männer ernst genommen werden. Tut mir echt leid, das war damals in der Kultur so. Ich kann aber nur tröstend sagen, bei Jesus war das anders. Wir brauchen nur die Evangelien lesen. Jesus hat sich Frauen zuerst offenbart. Und wir müssen nicht den gleichen Fehler machen. Sind wir da beieinander? Genau. Zur Zeit des Paulus gibt es jedenfalls noch etliche Augenzeugen der Auferstehung. Wahrscheinlich sind sie alle im Reisedienst. Ja, ihr Terminkalender ist ausgebucht. Überall sagen sie in Galatien und in Philippi und wo überall, bitte kommt mal zu uns, wann habt ihr noch einen Termin frei? Und kannst du noch einmal erzählen, wie Jesus plötzlich mitten im Raum stand? Kannst du noch mal erzählen, wie das war und wie das war? Ich kann mir das richtig vorstellen. Es wäre cool, wenn wir so einen Augenzeugen jetzt noch mal so hier hätten. Also das ist das Erste. Er vertraut den Augenzeugen. Das Zweite, Paulus glaubt an den Auferstandenen, weil er Jesus selber gesehen hat. Also das ist natürlich nochmal eine Steigerung. Und er drückt es so aus, ein bisschen verquer. Zuletzt von allen ist er auch von mir als einer Fehlgeburt, einer Geburt, die zur falschen Zeit kam, gesehen worden. Spätgeburt. Also eigentlich gar nicht mehr vorgesehen und dann ist es doch noch passiert. Ich denke viel über Paulus nach. Was ist das für eine beeindruckende Persönlichkeit? Also wie viel Licht, aber auch wie viel Schatten finden wir bei ihr? Er ist als Jude in Tarsus geboren worden. Ich habe das heute Morgen mal in Google Maps mal nachgeguckt. Also wenn ihr wissen wollt, wo Tarsus ist, das ist da, wo dieser rote Ballon ist. In der Türkei, ganz unten, seht ihr, es ist also auch nicht so weit bis nach Israel, nach Jerusalem. Genau. Dort ist er geboren, dort wird ihm offenbar eine umfassende Bildung zuteil. Er spricht Griechisch, Hebräisch, wahrscheinlich auch Latein und vielleicht auch noch andere Sprachen. Er kennt die griechischen Philosophen, aber vor allen Dingen ist er auch ein gediegener Bibelkenner. Und später studiert er wohl in Jerusalem dann auch die Tora, die 5 Bücher Mose und die Schriften des Alten Testaments zu Füßen Gamaliels, eines bedeutenden rabbinischen Gelehrten aus dem 1. Jahrhundert. Und Paulus schließt sich dann einer jüdischen Erneuerungsbewegung an, den Pharisäern. Er wird ein fanatischer Christenhasser. Er wird zeitweise zum Kopf der ersten Christenverfolgungen, bis es ihn wie ein Blitz vom Himmel trifft. Jesus, der Auferstandene, stellt sich ihm in den Weg. Lest es mal nach, Apostelgeschichte 9, da wird es ausführlich geschildert. Jesus steht plötzlich vor ihm und er fragt dann, wer bist du, Herr? Und dann sagt Jesus, ich bin Jesus, den du verfolgst. Und nicht nur das, Jesus stellt sich Paulus nicht nur in den Weg, er beruft ihn auch zum Verkündiger des Evangeliums seiner Auferstehung. Was für eine Wahl. Ich weiß nicht, ob ich einen Paulus ausgesucht hätte, wenn er mich so geplagt hätte. Das wäre ja auch mal so eine Denkweise. Vielleicht können die uns plagen, mal zum größten Segen für uns werden. Nun ja, Paulus erblindet 3 Tage lang. Es ist übrigens dieselbe Zeit wie zwischen Kreuz und Auferstehung. Sicher kein Zufall. Und in dieser Zeit fastet er und betet er zu Jesus. Also 24/7 Prayer. Beten rund um die Uhr, was wir hier gemacht haben als Gemeinde, was ich wirklich total cool finde. Und mich freue, dass wir das hier, dieses Kraftwerk in unserer Gemeinde haben in der Karwoche. In dieser Zeit wird auch er sozusagen auferweckt und zu einer neuen Person. Aus dem todbringenden Saulus wird ein lebenbringender Paulus. Übrigens, hebräisch hieß er eigentlich Shaul. Und Paulus hört sich irgendwie auf Griechisch wie Pavlos eher an. Nur mal so am Rande. Vom Shaul zum Pavlos. Er hat immer noch Ecken und Kanten, wie wir unschwer merken, wenn wir seine Briefe lesen. Aber er wird zu einem überzeugenden Verkündiger des Auferstandenen. Wenn Paulus da ist, dann ist auch Jesus da. Ich denke, das ist seine Überzeugungskraft. Jesus lebt in ihm. Und diese Präsenz Jesu wird in seiner Verkündigung erfahrbar. Menschen erfahren, dass der Herr, der Auferstandene, da ist und es geschieht auch etwas mit ihnen. Sie werden berührt von Gottes Kraft und erfahren Jesus als den Gegenwärtigen. Und das Dritte, warum Paulus an den Auferstandenen glaubt, er sagt, weil die Schrift von Jesus spricht. Er sagt verschiedene Dinge und sagt dann, so steht es schon in der Heiligen Schrift. Und damit meint er tatsächlich die Tora und die Weisheitsbücher und die Propheten. Das, was wir das Alte Testament nehmen, das war die Bibel der ersten Christen. Wenn sie von der Schrift gesprochen haben, haben sie Jesaja zitiert und Mose und die Psalmen. Und wenn Paulus jetzt die Bibel liest, dann fällt es ihm wie Schuppen von den Augen, überall spricht sie für ihn von Jesus. Als Jude ist er ja gewohnt, in der Synagoge zu sein und dann zu hören, wie aus Mose gelesen wird oder aus Jesaja und dem Propheten. Und er schreibt dann im 2. Korintherbrief, Kapitel 3, dass die, die Christus nicht kennen, dass das dann ist, wie wenn eine Decke darüber liegen würde, über ihren Augen und über dieser Schrift. Aber wenn jemand zum Glauben an Christus kommt, dann wird diese Decke weggenommen und plötzlich spricht alles von Jesus. Und genauso haben es die ersten Christen erlebt, die ja überwiegend aus dem Judentum kamen und sich dann zu Christus als dem Messias bekehrt haben. Plötzlich spricht alles von Jesus. Und so kann es uns auch in der Schöpfung und der Natur gehen, wenn wir an Christus glauben, dass wir plötzlich seine Herrlichkeit überall entdecken. Hinzu zu der Tora kam eben die mündliche und schriftliche Überlieferung der ersten Zeugen, die Paulus kannte, und so entstanden dann auch seine Briefe und dann noch seine geistgewirkte Kreativität. Nun, das sind so die Gründe, die er nennt. Jetzt möchte ich mit uns nochmal hineingehen, welche Konsequenzen hat das für uns und auch für ihn, dieses Bekenntnis, ich glaube an den Auferstandenen. Und die erste Konsequenz, die Paulus auch formuliert, gründe dein Leben auf Jesus. Oder mit anderen Worten, Glaube. Glaube. Er schreibt, ich möchte euch an die rettende Botschaft erinnern, die ich euch verkündet habe. Ihr habt sie angenommen und darauf euer Leben gegründet. Wenn Jesus lebt, wenn er auferstanden ist, dann ruft er heute immer noch Menschen in seine Nachfolge. Heraus aus dem Tod, hinein ins Leben. Und diesen Ruf, den muss man annehmen oder auch nicht. Und sein Leben darauf gründen oder auch nicht. Nur bei Annahme und Gründung verändert sich etwas. Paulus selber ringt 3 Tage und Nächte damit, Jesus anzunehmen und sein Leben auf das Evangelium zu gründen. Das ist ein Prozess gewesen, der tief unter die Haut ging. Und die beiden, Jesus und Paulus, haben sicher viel zu besprechen. Vor allem muss Paulus eine neue Einstellung zu Jesus gewinnen. Er hat ihn ja schließlich vorher verfolgt. Stell dir mal vor, du hast jemanden, wo du wirklich das Gefühl hast, das ist dein ärgster Feind. Und jetzt musst du eine völlig neue Einstellung zu ihm gewinnen und denken, das ist jetzt dein bester Freund. Das dauert ein bisschen, oder? Er muss eine neue Einstellung zu den Menschen bekommen. Das sind ja auch so viele, diese ganzen Anhänger Jesu, das sollen jetzt plötzlich seine Schwestern und Brüder sein. Und wie geht's denen erst? Als Paulus aufkreuzte dann in der Urgemeinde und sagte, ich bin jetzt ein Anhänger von Jesus, da haben die erst mal gedacht, du meine Güte. Ob das auch stimmt oder ist das vielleicht so ein Agent? Er musste eine neue Einstellung gewinnen, auch zu sich selbst, weil er hat ja nun viel schlimme Dinge getan. Und eigentlich war das für ihn sehr schwierig, jetzt so weiterzuleben mit diesem Bewusstsein. Er musste neue Lebensziele gewinnen, eine völlig neue Ausrichtung, die er ja dann auch bekommen hat. Schuld erkennen, bekennen, Vergebung empfangen, sich vom Geist füllen lassen. Wow, eine Riesenaufgabe. Aber ist es nicht wunderbar, dass das geht? Menschen können völlig neu ausgerichtet werden, Auferstehung praktisch in ihrem Leben erfahren. Und er wird zu einem Mann, der Leben bringt. Und der dann sagt zu Jesus, mein Herr, mein Erlöser, mein Gott. Und die Frage ist, wo stehst du? Wie stehst du zu Jesus, dem Auferstandenen? Das ist auch eine Frage am Ostermorgen, die sich demjenigen stellt, der die Verkündigung von Jesus Christus hört. Willst du ihn annehmen und willst du dein Leben auf ihn gründen? Und wenn du ihn schon angenommen hast und dein Leben auf ihn gegründet hast, stehst du auch noch dazu? Oder musst du mal wieder eine Renovierung machen und das nochmal neu festigen und bekräftigen? Dann möchte ich dich heute Morgen dazu ermutigen, das zu tun. Ihn annehmen, dein Leben auf ihn gründen. Es gibt nichts Besseres. Weil Jesus ist das Leben. Und die zweite Konsequenz, schöpfe Kraft aus der Beziehung zu Jesus. Und das hat ganz viel mit Hoffnung zu tun. Paulus sagt einen provokativen Satz, ich habe viel mehr gearbeitet als alle anderen. Ihr habt vielleicht jetzt nicht erwartet, dass ich auf diesen Satz mich jetzt heute auch noch beziehe. Klingt so ein bisschen druckmachend. Ich glaube nicht, dass es so gemeint ist. Oder dass jetzt Leistungsorientierung hier reingebracht werden soll. Ich habe mich gefragt, eher woher hat Paulus diese Energie jetzt plötzlich bekommen, um mit so viel Energie und Kraft für Jesus zu arbeiten? Und ich glaube, es liegt an der großen Hoffnung, die in seinem Herzen Raum bekommen hat. Und es geht ihm jetzt darum, Gott nicht mehr darum, Gott und den Menschen was zu beweisen. Es geht ihm nicht mehr darum, seine Gerechtigkeit aufzuregen, wie toll er ist, sondern es geht ihm einfach nur noch darum, eine motivierende und begeisterte Aufgabe auszuführen. Die Welt für Jesus Christus zu gewinnen und das Licht Gottes in diese Welt zu bringen. Das ist Grund genug. Und das motiviert ihn unglaublich, Teil der neuen Schöpfung zu sein und Teil des Reiches Gottes zu sein. Ein Professor in Tübingen, wo ich studiert habe und Examen gemacht habe, hieß Jürgen Moltmann. Und der hat ein Buch geschrieben, was sehr bekannt wurde, Theologie der Hoffnung. Und da leitet er seine ganze Theologie her von der Tatsache der Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Und das ist so ein wunderbarer Ansatz. Der führt uns dazu, dass wir auch mit neuem Mut in unser Leben hineingehen, mit neuem Mut in unsere Gesellschaft hineingehen, mit neuem Mut auch in diese Welt hineingehen und sagen, wir wollen uns nicht abfinden mit den Umständen, sondern wir wollen aufstehen und Gottes Herrlichkeit und Liebe und Kraft in diese Welt hineinbringen, in alle Lebensbereiche. Ein tolles Buch, immer noch, und ein toller Ansatz. Die Kraft der Hoffnung, die die Welt verändert, bis Jesus wiederkommt. Und das dritte, die dritte Konsequenz, schlage Wurzeln in Jesus. Und da ist das Stichwort Liebe ganz entscheidend. Paulus sagt schlicht, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Gut, dass er diesen Satz hier noch sagt. Paulus hat ja eigentlich alles verbockt. Er sagt, ich habe die Gemeinde Gottes verfolgt. Ich habe so ziemlich alles falsch gemacht, was man sich überhaupt vorstellen kann. Ich kann mir vorstellen, dass er sagt, ich selber würde mir das alles nie vergeben. Und ich kann mir vorstellen, dass hier auch manch einer im Raum sitzt, der sagt, ich habe irgendwas falsch gemacht, ich kann mir das nicht vergeben. Und so war Paulus vielleicht auch drauf. Und das Wunderbare ist, wo selbst wir uns nicht vergeben können, da steht Christus vor uns und sagt, du, das Kreuz und die Auferstehung genügen auch dafür, für das, was du dir nicht vergeben kannst. Und jetzt weiß Paulus, was Gnade und Liebe ist. Jesus hat ihm alles vergeben und noch viel mehr. Er hat ihm ein neues und sinnvolles Leben geschenkt. Paulus findet dafür nur ganz schwer Worte. Er sagt eben zuletzt, von allen ist er auch von mir als eine Fehlgeburt gesehen worden. Und ich denke, er will damit sagen, wenn Jesus mich aus dem Dreck geholt hat, dann schafft er es auch mit jedem. Mit wirklich jedem. Und ich verstehe Paulus so, keiner soll meinen, ich bin von der Liebe ausgeschlossen. Für mich gibt es keine Hoffnung. Ich habe versagt, ich bin verloren und nicht liebenswert. Sondern das Gegenteil gilt durch den Auferstandenen. Ich bin geliebt. Ich habe Hoffnung. Mir wird vergeben und ist vergeben, wenn ich es begehre. Ich bin angenommen und geliebt. Das ist Evangelium, gute Nachricht. Und der Schlüssel ist, ich glaube an den Auferstandenen. Jesus lebt, mit ihm auch ich, wenn du das so sagen kannst, als geliebte Tochter, als geliebter Sohn. Im Glauben, in der Hoffnung und in der Liebe. Das ist das Evangelium. Das ist das Evangelium vom Glauben an den Auferstandenen. Und das möchte ich euch heute bringen und uns alle dazu ermutigen, in diesen Glauben mit einzustimmen und darüber froh zu werden und zuversichtlich durch Jesus. Amen. Und ich möchte mit uns jetzt noch beten und einladen, wer das mag, sich innerlich da mit reinzugeben. Entspannt euch einfach vor Jesus, schaut auf ihn. Und ich möchte nach dem Gebet einfach auch noch einen Augenblick euch persönlich Zeit geben, dass ihr auch für euch selber noch weiter beten könnt. Und das Keyboard wird ein bisschen weiter dazu spielen. Herr Jesus, ich möchte dir dafür danken, dass du uns so viel Mut machst, Herr, dass du Sieger bist über Sünde, Hölle, Tod und Teufel. Du bist auferstanden, Herr, und danke für Paulus, der uns so viel Mut macht mit seiner Geschichte, mit seiner Ehrlichkeit, mit seiner Leidenschaft. Herr, und so kommen wir zu dir und bringen dir unser Leben, Herr. Herr, wir vertrauen dir, Herr, wir setzen unseren Glauben auf dich, Herr. Und Wir danken dir, Herr, dass du Herr unseres Lebens sein willst, dass du uns vergibst, erlöst, uns eine völlig neue Ausrichtung gibst. Und danke, Herr, dass du auch unsere Hoffnung bist, Herr. Herr, wo Kraftlosigkeit und Perspektivlosigkeit einkehrt, Herr, wir können mit deiner Hilfe neue Zuversicht gewinnen, weil wir deiner Wiederkunft entgegengehen, Herr, und du schon dabei bist, die neue Schöpfung ins Werk zu setzen, Herr. Und danke, Herr, dass du uns liebst, Herr, dass wir aus Gnade sein dürfen, was wir sind. Und dass wir auch Liebe zu anderen Menschen entwickeln dürfen, zu dir, Herr, und auch zu uns selbst. Herr, wir preisen dich und beten dich an den Auferstandenen. Und ich möchte dir noch Zeit geben, jetzt auch für dich selber zu beten, mit Jesus zu reden, wie Paulus es getan hat. Aufzustehen. Lass uns aufstehen. Und viele von uns kennen das apostolische Glaubensbekenntnis auswendig. Und ich möchte alle einladen, die das jetzt einfach so auch mitsprechen können und wollen, dass wir das so gemeinsam jetzt auch sprechen und Gott gegenüber unseren Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Amen. Ihr könnt euch setzen.